Jugendbibeltage 2013. Irgendwie will ich immer 2012 sagen, da scheint es irgendwo eine Lücke zu geben in meinem Leben. 2013 ist es tatsächlich. Endlich ist es soweit. Wir sind hier. Die Einleitung, wir haben uns warm gesungen. Wir haben alles über die organisatorischen Sachen gehört. Und jetzt steigen wir inhaltlich ein, die erste Stunde. Wir haben gebetet, wir haben gewartet und endlich geht es los. Und die Frage ist, was wollen wir in dieser Woche, die noch vor uns liegt, machen? Was wollen wir, also wir, die wir hier sind, mit euch machen? Und was wollt ihr in dieser Woche machen? Und ihr habt ja hier diese Zettel, ihr habt schon vorbildhaft, zumindest das, was ich sehen kann, das ich aufgeschlagen und habt den Stift in der Hand. Nimmt mal das erste weiße Blatt und schreibt dort als Überschrift, kannst du mal was weiterschalten? Genau, meine Erwartungen für die Jugendbibeltage 2013. Und jetzt schreibt mal zwei, drei Sätze. Was erwartet ihr in dieser Woche? Ich glaube, denjenigen, die viel für diese Tage gebetet haben, denen dürfte es nicht schwer fallen, aufzuschreiben, die Erwartung. Weil ich meine, das ist ja das, wofür sie die ganze Zeit gebetet haben. Und ich wollte mich an dieser Stelle bei allen Betern bedanken. Bei all denen, die sich die Zeit genommen haben, die sich an diesen Dienstagabenden die Zeit genommen haben, um zu beten. Weil ich bin überzeugt, das, was in dieser Woche hier passiert, ist an diesen Dienstagen entschieden worden. Und noch ein Gedanke, schaut euch diese Erwartungen mal an. Heute Abend, morgen Abend. Wisst ihr, diese Erwartung kann man in drei Kategorien einteilen. Dinge, die ihr von euch selber erwartet, Dinge, die ihr von uns hier erwartet und Dinge, die ihr von Gott erwartet. Und wenn ihr dort Dinge habt, die in diese letzte Kategorie fallen, Dinge, die ihr von Gott erwartet. Wenn ihr euch das nochmal einschaut, dann fragt euch, kann man denn nicht mehr erwarten? Können wir denn nicht mehr bitten? Und jetzt habe ich noch eine Frage und ich möchte euch bitten, mit dieser Frage ehrlich umzugehen. Ich will die Antwort nicht wissen. Das ist etwas, wo ihr das einfach euch selber den Spiegel vorhaltet. Und es ist nicht wichtig, dass ihr dort die beste Antwort aufschreibt, sondern dass ihr wirklich das, was euch einfällt, runterschreibt, ob das eine oder zwei oder drei Antworten sind. Die Frage ist nämlich, was sind eure Ziele hier? Macht mal einen Strich drunter unter eure Erwartungen und schreibt einfach meine Ziele für die Jugendbibeltage 2013. Und schreibt einfach auf, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr daran denkt, was eure Ziele für diese Tage hier sind. Das ist wahrscheinlich ja das erste Blatt, das ihr jetzt in eurer Mappe habt. Und da, über dieses Blatt werdet ihr in diesen Tagen noch öfters drüber blättern. So, und haltet doch zwischendurch einfach mal inne. Schaut euch das an. Schaut euch Erwartungen an. Schaut euch vor allen Dingen eure Ziele an. Das wird euch helfen, den Fokus klar zu setzen. Wenn ihr wisst, was ihr wollt, wenn ihr wisst, warum ihr hergekommen seid, dann wird ihr ganz anders mit dem umgehen, was hier gesagt ist. Und das Zweite ist, diese Ziele sind ja nicht in Stein gemeißelt. Ihr könnt morgen, übermorgen Dinge durchstreichen und sagen, nee, das ist nicht mehr mein Ziel. Ihr könnt Dinge präzisieren und sagen, ja, oder Dinge in andere Richtung geben, die dort bei euch bei den Zielen stehen. So, lasst das eure Arbeitsliste sein. Und schaut selber, was im Laufe dieser Woche vielleicht da noch dazukommt. Okay, was wollen wir in dieser Woche machen? Was will ich mit euch in dieser Stunde machen? Das Thema für diese Stunde ist ja das gleiche Thema wie für diese Woche. Werden wir Jesus? Und wir bleiben erstmal bei dem Thema Ziele stehen. Und ich möchte euch ein Ziel vorstellen, das höchste Ziel im Leben eines Christen. Und das ist genau der Titel dieser Stunde, werden wir Jesus. Und wir werden über dieses Ziel sprechen, wir werden es anschauen, wir werden es einmal von der logischen Seite betrachten und dann von der biblischen Seite. Und um zu zeigen, dass das wirklich ein biblisches Ziel für unser Leben ist, werde ich zwei Ansätze nochmal zeigen. Einmal den direkten Beweis und einmal den indirekten Beweis. Und ich wünsche mir eigentlich nichts mehr für diese Stunde, als der Heilige Geist euch dieses Ziel so groß macht, dass jeder von euch sich dieses Ziel zum Ziel des Lebens setzt. Werden wie Jesus. Und dann wollen wir ausgehend von diesem Thema uns mit Jesus beschäftigen. Wir wollen uns dieses Bild, diese Persönlichkeit, wo wir werden, so wollen wir sie, näher anschauen. Wir wollen seine Herrlichkeit sehen, um dann im dritten Schritt praktisch zu werden. Zu schauen, wie geht das, dass man so wird wie Jesus? Was ist mein Teil, was ist euer Teil daran, in dieser Gleichgestaltung? Wie sieht sie in unserem Leben aus? Wie ist das ganz, ganz praktisch? Und was können wir da tun? Gut, kommen wir zu dem ersten Punkt. Das Ziel. Und ich würde erstmal allgemein über Ziele sprechen. Und da die Frage an euch, wer von euch lebt mit Zielen? Und um jetzt nochmal das zu zeigen, ich meine damit nicht, dass jemand sagt, okay, ich nehme mir das vor, das ist jetzt mein Ziel, sondern leben mit Zielen heißt mehr, heißt sich das vornehmen, heißt zu schauen, wie weit bin ich. Wer von euch setzt sich Ziele? Zum Beispiel jetzt für das neue Schuljahr, haben ja wahrscheinlich alle Ferien, das alte Schuljahr ist vorbei. So, wer denkt darüber nach und sagt, okay, der Notendurchschnitt in dem neuen Schuljahr oder in dem neuen Semester soll besser sein als im letzten? Oder soll besser sein als eine 2 oder soll besser sein als eine Wurzel aus 2? Ja? Oder wer sagt, okay, ich will in diesem neuen Jahr die Bibel einmal durchlesen? Oder ich will 5 Kilo abnehmen? So, und das nicht einfach nur sagt, man kann das ja sozusagen im Dezember zu Weihnachten oder im Silvester sagen, ja, ich will 5 Kilo abnehmen und ab 1. Februar hat man schon vergessen, was man alles wollte. Sondern wer lebt damit, hat dieses Ziel immer wieder vor Augen. Also man kann das mehr oder weniger gut machen, aber wer sagt von sich, dass er Ziele in seinem Leben verfolgt und mit Zielen lebt? Kann jemand die Hand heben? Okay, das ist ja schon eine gute Anzahl. Ein Sprichwort sagt, wer kein Ziel hat, dem ist jeder Wind recht. Und ich beobachte immer wieder solche Leute, die haben immer Rückenwind. Ich sage, wer kein Ziel hat, dem ist jeder Wind recht. Ja, die haben immer Rückenwind. Fahren immer mit Vollgas, wissen bloß nicht wohin. Und wenn man das länger beobachtet, stellt man fest, diese Leute landen oft an Stellen, an denen sie nie sein wollten. Und wenn man das verhindern will, wenn ihr einmal nicht an einer Stelle sein wollt, an der ihr eigentlich nie sein wolltet, solltet ihr euch Ziele setzen. Und wenn wir an das Leben denken, an das Ziel des Lebens, wenn ihr am Ende des Lebens nicht an einem Ort sein wollt, an dem ihr eigentlich nie sein wolltet, dann braucht ihr ein Ziel fürs Leben. Und ihr müsst dieses Ziel setzen. Ihr müsst dieses Ziel immer wieder vor Augen haben, weil es wird nicht immer Rückenwind geben. Ihr werdet dieses Ziel manchmal erreichen müssen gegen den Wind. Und ihr müsst immer wieder prüfen, bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Und ihr müsst diesen Kurs halten. Und für alle Leute, die schon ein Ziel in ihrem Leben haben, ist die Frage, was ist euer Ziel? So überlegt einen Moment, wofür habt ihr bisher gelebt? Was war das Ziel? In welche Richtung ging euer Leben? Wisst ihr, für mich war dieses Thema irgendwie kein einfaches Thema. Ein Punkt, an dem ich viele Jahre gerungen habe. Ich habe mich mit 16 Jahren bekehrt. Und ich habe eigentlich relativ früh angefangen, mir Ziele zu setzen. Schon in der Ausbildung, im Studium. Und mir ist das leicht gefallen, Ziele zu setzen, die, sagen wir so, in einem Jahr liegen, Entfernung. Ja, hier diese mit der Wurzel 2 war übrigens mein Ziel, für das Vordiplom gewesen, habe ich aber nicht erreicht. Ne? Also es gibt auch Ziele, die man nicht erreicht, aber das gehört dazu, wenn es nicht so wesentliche Ziele sind. So, das ging ganz gut, aber wenn es darum ging, Ziele zu definieren, die weiter weg liegen, so in 3 Jahren, in 5 Jahren, da war es mir schon deutlich schwieriger, weil was ich in 5 Jahren bin, wo ich bin, was ich mache. Ich wollte ja mit dem Herrn leben, so was will der Herr, dass ich in 5 Jahren mache? Da war ja diese Frage, so da. Und das ist immer schwammiger geworden und ist mir immer schwieriger gefallen. Ich könnte ja schlecht sagen, in 5 Jahren will ich verheiratet sein und 2 Kinder haben. Ja, was ist, wenn der Herr will, dass ich erst in 10 Jahren heirate? Was ist, wenn der Herr will, dass ich keine Kinder habe? So, das war so die Ungewissheit. Und wenn es darum ging, das Ziel des Lebens, da war das ganz düster irgendwie. Düster nicht in dem Sinne, dass ich nicht wusste, sondern dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das, was ich sah, irgendwie nicht das Wahre ist. So, als ich mich bekehrt habe, als ich relativ jung war, war das Ziel, in die Ewigkeit zu kommen. War mein Ziel die himmlische Herrlichkeit. Und ich habe dafür gelebt. Aber irgendwann mal kam der Gedanke, irgendwie ist das zu wenig, irgendwie ist das zu klein, irgendwie ist das zu egoistisch. Dieses Leben, das Gott mir gegeben hat, zu leben, damit ich in die Ewigkeit komme. Und ich habe gesucht, was ist dann das Ziel? Dann kam der Gedanke, das Ziel ist, dass Gott seinen Plan mit mir verwirklichen kann. Er hat ja auch mit meinem Leben einen Plan, hat ja für mich ein Ziel gesetzt, so dass ich dieses Ziel erreiche. Aber irgendwie war da immer wieder dieses Gefühl gewesen, naja, Was ist das Ziel? Soll ich Generaldirektor werden oder LKW-Fahrer? Soll ich Missionar werden? Was ist das Ziel? Und das ist ja auch irgendwie unlogisch, ne? Das Ziel ist, dass ich das Ziel erreiche. Welches Ziel? Und so war das viele Jahre, wo ich immer wieder nachgedacht habe, was ist das Ziel meines Lebens? Irgendwie habe ich empfunden, dass das, was ich habe, dass es etwas Größeres, etwas Wichtigeres geben muss. Etwas, was wirklich das ganze Leben fordert, um dieses Ziel zu erreichen. Und etwas wieder, das so konkret ist, dass ich weiß, was das ist. Dass es nicht so schwammig, so wolkig ist. Und so bin ich älter und älter geworden. Ich war 35 und ich wusste immer noch nicht, was das Ziel meines Lebens ist. Und habe das immer wieder gesucht, immer wieder nachgedacht, immer wieder geblättert in der Bibel. Was ist das Ziel? Und dann hörte ich eine Predigt. Und plötzlich wurde mir das klar. Da ist nicht ein Licht, da ist ein Kronleuchter angegangen bei mir. Das ist das Ziel des Lebens. Das ist das Ziel, das so umfassend ist, dass es jeden Bereich meines Lebens betrifft. Das ist das Ziel, das so konkret ist, dass ich mir sehr genau vorstellen kann, was es bedeutet. Dass ich sehr genau wissen kann, was es bedeutet. Das Ziel werden wir Jesus. Endlich hatte ich das gefunden. Und endlich weiß ich, wofür ich lebe. Und das ist das, wonach ich mich jetzt ausstrecke. Was ich mir nichts wünsche, nichts mehr wünsche als das, so werden wir Jesus. Wie ist es eigentlich mit dir? Weißt du, wofür du lebst? Vielleicht hast du schon dieses Ziel. Vielleicht hat dir das Gott viel, viel früher gezeigt als mir. Aber wenn du das Ziel noch nicht hast, wenn du noch nicht angefangen hast, mit Zielen zu leben, dann möchte ich dir das mitgeben. Mach das zu deinem Ziel. Werde wie Jesus. Werde ihm immer ähnlicher. Lass sein Ebenbild in dir immer klarer zum Vorschein kommen. Und wenn ihr diese Worte hört, dann merkt ihr schon, ja, das ist bekannt, das ist vertraut. Das singen wir in Liedern. Und so war das für mich. Dieses Ziel war jetzt nicht etwas, was vollkommen neu war, sondern das, was ich schon immer irgendwie um mich hatte. Und ich werde das noch zeigen und ihr werdet das noch sehen. Das ist ein biblisches Ziel. Das ist ein Ziel, das Gott mit uns hat. Und deshalb, wenn ihr merkt, das ist nichts Neues, sondern etwas, was schon immer um euch war, das ist, weil Gott mit euch dieses Ziel hat. Gehabt hat, als er euch zu sich gerufen hat. Das Ziel, dass ihr werdet wie Jesus. Aber das ist nicht nur ein Ziel, das Gott mit uns hat, sondern auch ein Ziel, an dem wir arbeiten müssen. An dem wir unser Leben lang arbeiten müssen. Ein Ziel, an dem wir unser Leben lang arbeiten werden. Und jetzt wollen wir uns dieses Ziel näher anschauen. Das heißt, wie gesagt, einmal logisch und einmal biblisch so. Das heißt, erstmal diese logische Geschichte. Es gibt für die Zieldefinition in der Wissenschaft, in der Managementlehre, eine Anleitung. Und diese Anleitung sagt, die Ziele müssen smart sein. Und beim Wort smart ist dann, steht jeder Buchstabe, hat da jede Bedeutung. Und wir werden jetzt die Buchstaben durchgehen. Mach mal weiter, ja. Der erste Punkt ist, Ziele müssen terminiert sein. Das heißt, wir müssen uns für ein Ziel einen Zeitpunkt setzen, wann wir dieses Ziel erreichen wollen. Wenn ich sage, ich will 5 Kilo abnehmen, muss ich sagen, bis wann? Ja, weil sonst kann ich noch 5 Kilo zunehmen und dann kann ich ja immer noch 5 Kilo abnehmen. Ja, so. Ich muss mir einen Zeitpunkt setzen und sagen, bis wann will ich das machen? Zum Ende des Semesters. Zum Ende dieses Semesters will ich diesen Notenschnitt haben. So, für dieses Ziel gibt es auch einen Termin. Ein Termin, den die Leute nicht gerne hören wollen, weil der Termin dafür ist der Tod. Weil es ist ja das Ziel des Lebens. So werden wir Jesus. Das heißt, genauer gesagt, ist es zum Zeitpunkt des Todes eine größtmögliche Christusähnlichkeit zu besitzen, zu erreichen. Und deshalb ist dieses Ziel groß genug, dass wir unser Leben lang daran arbeiten werden. Das ist nicht etwas, was wir in 2 Jahren erreicht haben und uns dann langweilen. Wir werden gleich noch sehen, warum. Der zweite Buchstabe ist S für spezifisch. Das heißt, dass Ziele müssen konkret sein, sie müssen vorstellbar sein. Wenn ich sage, ich will abnehmen, das ist kein Ziel. Ich muss konkret sagen, ich will 5 Kilo oder 10 oder 2, je nachdem. So werden wir Jesus. Und das finde ich so schön. Das ist einerseits so groß, dass wir unser Leben lang dran arbeiten, aber das ist so konkret. Wir können uns das vorstellen, wir können das in dem Wort Gottes finden, in den Evangelien. Wir können seinen Charakter dort sehen, um zu verstehen, wie sollen wir werden, wenn wir ihm ähnlich werden wollen. Dass wir nicht nur seinen Charakter, sondern seine Motive sehen. Dass wir sein Gebetsleben sehen. Dass wir seine Reaktionen auf das, wie Menschen ihm begegnet sind, sehen. Und darin das Bild sehen, wie wir sein sollen, wie unser Charakter, wie unsere Motive, wie unsere Reaktionen sein sollen. So spezifisch. Das nächste ist realistisch. Ja, wenn ich sage, ich will Notendurchschnitt von 1,0 haben, besser als im letzten Semester, und im letzten Semester hatte ich 3,7, sollte man überlegen, ob das realistisch ist. Ich sage immer an dieser Stelle, auf der Arbeit gibt es auch immer wieder Leute, die von mir erwarten, irgendwelche unrealistische Ziele. Wenn man die Latte so hoch hängt, dass man bequem drunter laufen kann, dann wird sich keiner anstrengen, über diese Latte drüber zu springen. Da werden alle drunter laufen. Ja? Wenn das Ziel so unrealistisch ist, dass ich sowieso merke, ich habe keine Chance, das zu erreichen. So, wie ist es mit diesem Ziel? Christus sehr ähnlich werden im Verlauf unseres ganzen Lebens. Und ich sage an dieser Stelle mal, das ist nicht unrealistisch. Das ist möglich. Möglich, weil es Beispiele gibt von Menschen, die das geschafft haben. Möglich, weil wir auch in der Bibel Menschen finden, die so geworden sind. Und falls dir der Gedanke kommt, das ist möglich vielleicht für manche, aber für mich nicht, ich schaffe das nie, ich möchte dich daran erinnern, dass Gott dieses Ziel mit dir hat. Und denk drüber nach. Glaubst du, dass er das nicht erreichen kann? So, der nächste Punkt ist messbar. Ziele müssen messbar sein. Das heißt, ich muss wissen, wie weit bin ich in dem Fortschritt? Komme ich, wie ist der Kurs? Ja, schaffe ich das, erreiche ich das oder erreiche ich das nicht? So, und so werden wir Jesus, das ist auf alle Fälle messbar, weil wir den Maßstab ja hier drinnen haben in der Bibel. So, und wenn wir sie aufschlagen, wenn wir sie lesen, dann haben wir immer wieder die Bezugsgröße und können immer wieder sehen, wie weit sind wir von diesem Maßstab entfernt? Wo fehlt es noch? Und uns wird der Charakter Jesus sehr schön, sehr farbig. Und wir haben 4 Evangelien, wo uns das aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt wird. Sehr aus der Nähe von Johannes, von Lukas, umgekehrt von vielen Erfahrungen, von vielen Leuten geschildert, die um Jesus herum gelebt haben. So, und wir haben diese sehr genaue, sehr schöne Darstellung des Originals, dem wir ähnlich werden wollen. Und dann ist der letzte Buchstabe, das A in der Mitte, und das steht für akzeptiert. Du musst die Ziele akzeptieren. Gerade Ziele, die dir von außen vorgegeben werden. Man definiert sich ja nicht alle Ziele selber. Man ist ja nicht selbstständig, sondern arbeitet meistens, wenn man auf der Arbeit ist und hat einen Chef. Und dann schlägt der Chef vor, um das mal nett zu sagen, verschiedene Ziele, die man erreichen soll zum Ende des Jahres. Wenn du das nicht akzeptierst für dich, wirst du dieses Ziel nie erreichen. Und jetzt auf dieses Ziel hingeschaut, so werden wir Jesus. Nimmst du dieses Ziel an? Akzeptierst du das als dein Lebensziel? Daran entscheidet sich das, ob du das Ziel erreichst oder nicht. So willst du zum Zeitpunkt deines Todes größtmögliche Christusähnlichkeit erreicht haben, oder willst du zum Zeitpunkt deines Todes lieber was anderes haben und sein und erreicht haben? So, Ziele müssen smart sein. Das ist die logische Herleitung. Dieses Ziel aus der menschlichen Perspektive betrachtet. So, dieses Ziel erfüllt alle Anforderungen an gute Zieldefinition. Habt ihr Fragen soweit? Gut, dann kommen wir zu der anderen Sache. Ich wollte euch ja zeigen, dass das ein biblisches Ziel ist. Schlagt mal auf, Römer 8, 28 und 29. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So, Vers 28, ein bekannter, ein beliebter Vers. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und er geht jetzt weiter. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die berufen sind. Und hier erklärt er nämlich das, was mit berufen ist, gemeint ist. Ja, vielleicht ein kurzer Einschub. Paulus verwendet in seinen Briefen öfters den Begriff der Berufung. Er meint aber dort nicht den Ruf, den wir zum Beispiel im Psalm lesen, der Herr, der Allmächtige, redet und ruft dem ganzen Erdboden zu. Sondern bei Paulus ist es, wenn er hier berufen schreibt, oft diese wirksame Berufung. Das heißt, die Berufung, die wirksam geworden ist. Und das erklärt er auch jetzt in diesem 29. Vers. Das heißt, er hat Menschen gesehen und die hat er verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Und ich würde in diesem 29. Vers mit euch zwei Worte betrachten. Dieses Wort verordnet und dieses Wort, das Luther übersetzt mit gleich sein sollten. Das erste ist verordnet. So, er sagt, diejenigen, die er sich ersehen hat, die hat er verordnet. Verordnet ist ja ein Wort, das wir so aus dem Medizinischen kennen, ne? Der Arzt, der uns dann eine Medizin verordnet. So, das musst du machen, wenn du das gesund werden willst. Das musst du nehmen. Es ist mehr als eine Empfehlung. Es ist eine Verordnung. Und dieses Gleichsein sollen, das klingt hier bei Luther, ich habe die Luther 1912, recht passiv, ja? So, er hat verordnet, dass sie gleich sein sollen. Da ist erstmal keine Tätigkeit zu sehen, sondern ein Zustand. Gleich sein sollen. So, und ich habe euch nochmal zwei andere Übersetzungen mitgebracht, mit denen wir versuchen, hier dem etwas auf die Spur zu kommen, was in diesem 29. Vers eigentlich gemeint ist. So, und als erstes habe ich die Neue Genfer. Hier lesen wir Römer 8, 29. Schon von aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollten. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. So, vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen und hat von Anfang an vorgesehen, heißt hier. So, vor Grundlegung der Welt hat Gott die Heiligen gesehen, diejenigen, die seinem Ruf Folge leisten werden. Und er hat für sie vorgesehen. Er hat für sie geplant. Das klingt schon mehr nach einer Tätigkeit, nach einem Prozess. Er hat für sie geplant, dass sie in sein Bild umgestaltet werden. Und auch dieses Umgestaltet, das ist nicht so gleich sein, sondern verändert. Umgestaltet. Dass sie seinem Sohn gleich sind. Und dann habe ich hier noch die Konkordante, also das Konkordante Neue Testament. Das ist ja eine Übersetzung, die sehr nah an dem Griechischen ist, wo die Wortwahl auch so ist, dass es möglichst stark das griechische Wort widerspiegelt. Und hier heißt es, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. So, das heißt, hier heißt es, er hat das nicht vorher gesehen, sondern vorherbestimmt. So, das ist fester. Er hat das nicht vor der ganzen Welt gesehen, dass sie da umgestaltet werden, sondern er hat das bestimmt. Er hat das als Ziel gesetzt. Er hat das als Ziel gesetzt. Und er hat das als Ziel gesetzt. Schon vor der Grundlegung der Welt. Wir finden da diesen Anklang. Er schuf den Menschen nach seinem Bilde. Ja? Und hier, dass die Heiligen, die, für die die Erlösung, dieser Erlösungsplan erdacht ist, der ja auch vor Grundlegung der Welt festgelegt wurde bei Gott, dass sie dem Ebenbilde seines Sohnes, und hier heißt es gleichgestaltet, nicht umgestaltet, sondern gleichgestaltet werden. Auch ein schönes Wort, das zeigt, dass das trifft dieses griechische Wort sehr gut an dieser Stelle. Das englische Wort ist auch sehr ähnlich diesem griechischen conformed, so diese Silbe kon von mit, gleich und form, formen, gestalten. Und Gestaltung, das ist ja nicht etwas, was plötzlich passiert. Wir werden in dieses Bild nicht umgestaltet, wenn wir uns bekehrt haben. Wir werden in dieses Bild nicht plötzlich umgestaltet, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben. Sondern Gestaltung ist ja ein Prozess, der Zeit dauert. Ja, wenn ihr etwas gestaltet, hier, unsere Mädels, die kennen das, die haben letzte Woche eins von unseren Mädchen verabschiedet, die geht jetzt für ein Jahr nach Lübeck und die haben ihr da so eine Collage gestaltet. Ja, das ist nicht in 2 Minuten passiert. Das ist nicht so passiert, sondern das war ein Prozess. Man hat Bilder ausgewählt, man hat überlegt, welche Bilder wohin passen. Man hat das alles, man hat daran gearbeitet. So, und das deutet auch dieses Wort. Wenn wir in das Bild Christi gestaltet werden, dann geschieht das nicht in einem Augenblick. Dann geschieht das nicht in 2 Tagen oder in 2 Wochen. Das geschieht über einen längeren Zeitraum. Und ich möchte ein anderes Bild für Gestaltung verwenden. Und wir werden dieses Bild ein paar Mal, würde ich bemühen. Wisst ihr, was Speedpainting ist? Das ist ja schnell malen. Wobei, es gibt Videos, wo Künstler, Maler ein Video aufnehmen und das dann mit 30-facher Geschwindigkeit im Internet abspielen. Ja, das sieht dann ganz schnell und dann entsteht da innerhalb von 4 Minuten ein Bild. Ne, wenn man dann jetzt die 30-fache Geschwindigkeit rechnet, dann sieht man zum Beispiel ein Porträt von einem Menschen, das entsteht in 2 Stunden, in 4 Stunden, in 12 Stunden. So, und hier ist ja auch eine Gestaltung. Hier wird ein weißes Blatt Papier in ein anderes Blatt Papier, das als Vorlage liegt, umgestaltet, dass sich diese beiden Bilder möglichst ähnlich sehen. So, und jetzt für ein zweidimensionales Bild braucht ein Künstler, sagen wir, 5 Stunden. Machen wir die dritte Dimension auf. Wenn jemand ein Bild aus Holz oder Stein gestaltet, und ich meine jetzt nicht moderne Kunst, wo jemand dann mit der Motorsäge 4 Schnitte reinfährt und fertig ist, so gegenstandslose Kunst, sondern wenn jemand so ein lebensechtes Bild von einem Menschen aus Holz schnitzt oder aus Stein meißelt, so der braucht nicht 10 Stunden dafür. Der braucht Wochen, vielleicht sogar Monate, bis das Bild fertig ist. So, und in unserem Fall ist es nicht ein dreidimensionales, wir haben eine vieldimensionale Persönlichkeit. Die in, ja, kann das gar nicht sehen, wie viele Dimensionen das sind, so, die viel, viel komplexer ist. Und wir haben Christus als Ideal. Und deshalb braucht die Umgestaltung dieser vieldimensionalen Persönlichkeit ein ganzes Menschenleben. Und das ist das Ziel, das Gott für unser Leben gesetzt hat. Das ist das, woran er unser ganzes Leben lang arbeiten wird. Das ist das, woran wir unser ganzes Leben lang mitarbeiten wollen. Und wir werden das noch sehen, warum und wie. Aber wir halten fest, Römer 8, Vers 29 lehrt, dass Gott für seine Kinder ein Ziel festgelegt hat. Schon vor Grundlegung der Welt. Und dieses Ziel ist, dass wir so werden wie Christus. Dass unser ganzes Wesen, haben wir in der Neuen Genfer gelesen, unser Charakter, unsere Motive, unser Vorgehen, alles umgestaltet wird in das herrliche Bild von unserem Herrn Jesus Christus. So, und ich glaube, in diesem Wort kommt schon ziemlich klar hervor, dass das das Ziel unseres Lebens ist, das Gott gesetzt hat. Aber ich würde ganz gern nochmal einen indirekten Beweis führen. Einen indirekten Beweis, der aber für mich so groß und so mächtig geworden ist, dass ich empfunden habe, dass wir den hier noch gemeinsam betrachten wollen. So, in der Bibel gibt es ja verschiedene Themen, die sich von vorne bis nach hinten durchziehen. Die Liebe, die Barmherzigkeit Gottes zum Beispiel. Oder das Evangelium. Diese frohe Botschaft, die schon zu Adam und Eva angekündigt wird, dass von Eva jemand kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das durchgeht durch das Alte Testament und im Neuen Testament die Erfüllung findet. Und es gibt ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, und das ist die Ehre Gottes. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Wisst ihr, wir leben in einer humanistisch geprägten Gesellschaft, und diese Prägung färbt auf uns ab, In dieser humanistisch geprägten Gesellschaft steht der Mensch im Mittelpunkt. Ganz krass stehe ich im Mittelpunkt. Und weil das auf uns so wirkt, unbewusst wirkt, kommt es manchmal vor, dass auch wir anfangen zu denken, dass es irgendwie um den Menschen geht. Aber im Mittelpunkt steht nicht der Mensch. Kannst du die nächste Folie machen? Im Mittelpunkt steht Gott. Und im Mittelpunkt meint, er ist der, der über allem ist. Er ist der, der wirklich regiert in allem. Er ist der, dem alle anderen dienen müssen. Und nicht nur ihm, sondern es ist eigentlich so bestimmt, dass jeder allen und ihm dienen muss. So hat er das festgelegt. Und wenn Menschen anfangen zu herrschen und das nicht anerkennen, dass er im Mittelpunkt und nicht ich, dann stellen sie sich in den Mittelpunkt und machen sich selbst zum Abgott. Aber das ist etwas, was ihr mitnehmen müsst, was ihr euch immer wieder vor Augen halten müsst. Wenn ihr verletzt werdet, wenn ihr irgendwie behandelt werdet, wie ihr denkt, man darf mich nicht so behandeln. Schaut, ihr steht nicht im Mittelpunkt. Er steht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt von allem. Und das finden wir in seinem Wort. Das finden wir in seinem Wort von Anfang bis zum Ende. Von 1. Mose bis zu der Offenbarung, wo er uns das so deutlich zeigt, dass er über allem steht. Und wir sehen seine Herrlichkeit, und ich möchte das nicht alles lesen. Er sagt selber, ich will Ehre einlegen. Als er darüber spricht zu Mose, dass er keine Angst vor den Ägyptern haben soll. Und er macht das auch. Mir ist das so groß geworden. Er macht, dass die Wagen plötzlich die Räder von den Wagen abfallen bei den Ägyptern, während sie durch das Rote Meer fahren, dass dort eine Verwirrung entsteht. Er macht das alles. Die anderen haben gar nichts gemacht. Und er lässt das Wasser über sie zusammenklappen. Und er macht das, um seine Ehre einzulegen. Wir sehen seine Herrlichkeit und Ehre, wenn er bei Mose vorübergeht an diesem Berg und Mose ihm hinterher schaut. Wenn er bei Elia erscheint in den Bergen, mit all diesen Erscheinungen, mit Blitz und Donner und Erdbeben und dem stillen Säuseln. Er erscheint Jesaja im Tempel, wenn diese Vision, wo Jesaja diese Herrlichkeit sieht, wie all die Engel stehen und rufen, heilig, 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 ist der Herr. Er sagt immer wieder in seinem Wort über 3000 Mal, ich bin der Herr. Nennt uns seinen Namen. Da, wo uns ja in unseren Bibeln oft dieses Herr mit allen großen vier Buchstaben steht, da ist ja das, was früher fälschlicherweise als Jehova genannt wurde, weil die Juden ja nicht gewagt haben, den Namen Gottes auszusprechen, wenn sie die Bibel lesen, um dort nicht in dem Lesefluss das zufällig auszusprechen, haben sie das anders hingeschrieben, wo aber dieser Name Gottes Jahwe steht, den er uns immer wieder nennt. Und das sagt, dass er der Herr ist. Und merkt euch dieses Mal, wir werden später noch etwas darauf zurückkommen, auf dieses, ich bin der Herr. Ich bin der Ich Bin, was es ja in der Übersetzung heißt. Und es meint, ich bin die große Majestät. Ich bin der Herrscher über alle. Und diese Herrlichkeit, diese Größe, dieser Lichtglanz, zu dem niemand hinzukommen kann, das ist eine Eigenschaft Gottes, so wie alle anderen seine Eigenschaften, wie Barmherzigkeit und Allgegenwart. Und wir finden noch etwas in der Bibel, nämlich, dass dieser Gott seine Ehre sucht. Und ich möchte nur drei Bibelstellen mit euch zusammen lesen. Schlagt mal auf, Jesaja 42, Vers 8. Flo, kannst du bitte weiterschalten? Kurz. Genau. Jesaja 42, Vers 8. Ich, der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. 2. Mose 20, Vers 5. Wenn Gott die 10 Gebote gibt, Zweite Mose 20, Vers 5. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott. Und hier übersetzen viele mit eifersüchtiger Gott, der daheim sucht die Missetat der Väter an den Kindern bis in dritte und vierte Glied, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausend, die mich lieb haben und meine Gebote halten. So, er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und ihr sollt keinen anderen Gott anbeten. Mir gebührt die Ehre, mir gebührt die Anbetung und niemandem sonst. Oder ein Gedanke aus dem Neuen Testament, Matthäus 6, Vers 9. Aus dem Vater unser. Jesus lehrt die Menschen zu beten. Und die erste Bitte, die Jesus lehrt, die geäußert werden soll, ist: Dein Name werde geheiligt. So, dieser Gott sucht seine Ehre, sucht sie mit Eifer. Und das führt uns zu dem Punkt, er will, dass wir zu seiner Ehre leben. Wir sollen zu seiner Ehre beitragen. Er will, dass wir etwas sind zu Lob seiner Herrlichkeit. Und auch dieser Gedanke zieht sich durch die Bibel. Ich will mit euch nicht all die Stellen lesen, wenn wir in den Psalmen einfach nur denken, wie oft die Psalmisten aufrufen, dass man Gott loben soll, dass man ihm Ehre bringen soll. Was ich mit euch lesen möchte, ist der Psalm 148, weil dort kommt es in einer besonderen Art und Weise heraus. So fast am Schluss. Flo, kannst weiterklicken, dann ist Psalm 48 groß, 148. Psalm 148, Halleluja. Halleluja heißt ja, Preis sei Jahwe. Dieses Jahr ist die Abkürzung für Jahwe, für den Namen Gottes. So, dieser Psalm fängt schon so an, Preis sei Gott. Lobt im Himmel den Herrn, lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn, alle seine Engel, lobt ihn, all sein Heer. Hier werden die Wesen, die im Himmel sind, die Engel, dazu aufgefordert, als erstes Gott zu loben. Und dann geht es an die für uns Gegenstand oder seelenlose Dinge. Lobt ihn, ihr Himmel allenthalben und die Wasser, die oben am Himmel sind, das sind ja Wolken. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er hält sie immer und ewiglich, er ordnet sie, dass sie nicht anders gehen dürfen. Und mir wird das so groß. Wisst ihr, das ist jedes Jahr Jugendbibeltage. Und es wäre schlecht, wenn das richtig heiß wäre die ganze Zeit. So. Und er ordnet die Wolken, dass sie nicht anders gehen dürfen. Und in diesem Jahr auch. Und daran können wir sehen, er ist der Herrscher. und ihm gebührt die Ehre. Lobt den Herrn auf Erden, ihr Walfische und alle Tiefen. Feuer, Hagel, Schnee und Dampf, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Berge und alle Hügel, fruchtbare Bäume und alle Zedern, Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel. Alle Tiere und Naturgewalten werden hier aufgefordert, Gott zu ehren. Und all diese Dinge sind ja Gott zu ehren. Wenn wir anschauen, wie das ist, wenn wir anschauen, wie das alles geht, wie das alles miteinander funktioniert, dann können wir nicht anders als zu erkennen, der Herr ist groß und ihm die Ehre dafür. Und all diese Dinge sind geschaffen zur Ehre Gottes. Und Gott schaut das an. Und sieht, dass dieses alles ihm Ehre bringt. Aber es geht weiter, Vers 11. Ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch. Sein Lob geht, soweit Himmel und Erde ist. Und er erhöht das Horn seines Volks. Alle seine Heiligen sollen loben die Kinder Israel, das Volk, das ihm dient. Und dann endet es so, wie es anfängt. Halleluja. Und hier werden alle Menschen, die Könige und Fürsten und die kleinen und armen Leute, die Reichen und die Großen und die Alten und die Jungen und die Kinder, alle sollen loben. So, das nur als Beispiel. Und wie gesagt, wir finden das ja, ihr kennt das ja, mannigfaltig in der Bibel, dass Gott sagt, die Menschen sollen ihn loben. Und um jetzt den Gedankengang nicht zu verlieren, schaut, wir haben am Anfang gesagt, Gott steht im Mittelpunkt. Gott sucht seine Ehre und wir sollen zu seiner Ehre sein, zu seiner Ehre leben. Und jetzt, bevor wir jetzt zu dem fünften und entscheidenden Punkt kommen, müssen wir nochmal einen Punkt, der bei Punkt 4 bei mir steht. Den möchte ich, dass ihr versteht, weil das ist auch ein sehr wichtiger Gedanke. Und wir wollen dazu erstmal Bibelstellen lesen. So, und ihr habt jetzt Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und mit diesem, das Wort war Fleisch, ist ja Jesus Christus gemeint. Und dieser Vers sagt, dass Jesus unter ihnen gewohnt ist, und Johannes ist ja mit ihm zusammen gelebt und ist mit ihm zusammen gegangen, gewandelt, hat ihn gesehen, ihm zugehört. Und er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen, einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So, der Punkt, den wir verstehen müssen, ist, dass Jesus Christus die große Offenbarung der Herrlichkeit Gottes ist. Und wenn ihr die Evangelien liest, wird ihr immer wieder dahin kommen. Ihr werdet das immer wieder sehen. Und ich möchte mit euch noch eine Stelle lesen. Schlagt mal als erstes Jesaja 6, Vers 1 auf. Jesaja 6 ist ja diese Stelle, wo wir die Herrlichkeit Gottes im Tempel sehen. Und ich lese das einfach mal, um uns diesen Eindruck zu vermitteln. Jesaja 6, Vers 1. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. So, hier sehen wir diese Herrlichkeit Gottes. Und Jesaja sieht das und Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe. Und jetzt schlagen wir die andere Stelle auf, Johannes 12, Vers 41. Und schreibt euch 41 auf, aber wir lesen schon mal vorher. Weil es geht ja... wie Jesus hier in Jerusalem gepredigt hat und irgendwie ist das alles nicht angekommen. Und dann sagt er das und beschreibt es von Vers 37. Solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja sagte abermals, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen vernehmen und sich bekehren und ich ihnen hülfe. Solche sagte Jesaja, da er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch auch die Obersten glaubten viele an ihn. So dieser Zusammenhang zeigt uns, dass hier von Jesus die Rede ist. Und Jesaja sah dort in dem Tempel, auf diesem hohen und erhabenen Stuhl, Jesus Christus. Er sah dort den Sohn Gottes. So, und damit kommen wir zu diesem vierten Punkt. Jesus Christus ist die große Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. So, und jetzt haben wir noch 2 Bibelstellen und dann kommen wir zu dem fünften Punkt. Kolosser 1, 13 bis 16. Kolosser 1, 13 bis 16. Hier heißt es von Gott, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Es geht ja hier um Christus. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von allen Kreaturen? Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und dann lasst uns lesen, nächster Vers ist Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ein Gedanke, der vorher nochmal auftaucht. Von ihm, durch ihm und zu ihm. Dieses Vers in Römer hat Bezug auf Christus. Und wir sind geschaffen. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es hier. Dass wir ihm Ehre bringen. Und wie können wir Gott die meiste Ehre bringen? Wenn wir werden, so wie er. Ja, wenn wir Kolosser 1 nochmal zurückdenken, das heißt, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Christus war das Ebenbild Gottes und hat ihm Ehre gebracht, hat seinen Namen verherrlicht. Und wir sollen das Ebenbild Christi sein und werden damit ihn verherrlichen und ihm Ehre bringen. Klick mal weiter. Ist da echt da. Ganz noch einmal. So, hier ist nochmal dann die ganze Argumentationskette. Okay, danke, das reicht erstmal. Nee, passt, so, es reicht. Ich merke gerade, ich bin schon ein bisschen mit der Zeit hinterher, muss ich ein bisschen mehr Gas geben. So, wir kommen jetzt zu dem zweiten Hauptpunkt, Jesus als Beispiel. Jesus als Vorbild. So, und wenn wir noch einmal auf das Kolosser 1, Vers 16 zurückkommen, klick mal bitte weiter. So ein bisschen schneller jetzt machen. Nochmal. Genau. Hier heißt es ja, dass er war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So, wir wissen ja in der Bibel, dass das heißt, kein Mensch kann Gott sehen. Aber die Menschen konnten Christus sehen und die haben ihn beschrieben. Und wir haben das Bild von Christus. Ja? So, wir haben dieses herrliche Vorbild. Und da gibt es eine zweite Bibelstelle, klickst du bitte noch einmal weiter. Und zwar gehen wir zu Johannes 14. Hier spricht Jesus ja zu seinen Jüngern. Wenn ihr mich kennt, so kennt ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeig uns den Vater, so genügt's uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selber. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohn. So, und ich übergebe mal diese riesengroße Verheißung, die wir in diesem Wort haben, und möchte einfach nur diesen Punkt festhalten. Er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir Vater. Und wenn wir so werden wie er, wenn Menschen uns sehen, sehen sie ihn, sehen den Vater. Und Jesus ist das perfekte Beispiel. Kannst du bitte weiterklicken? Und wir werden uns in dieser Woche fast ausschließlich mit ihm beschäftigen. Wir werden ihn von verschiedenen Seiten betrachten. Wir werden seine Erlebnisse und Erfahrungen betrachten. Wir werden seine Eigenschaften betrachten. Wir werden vieles von ihm sehen. Und ich bitte euch, achtet darauf. Schaut, wie ist er? Zieht den Vergleich zu euch. Und überlegt, schreibt auf, was könnt ihr von ihm lernen? Aber wir müssen uns eine Sache vor Augen halten. Und das möchte ich, dass ihr das versteht. Und das ist dieses. Jesus ist viel mehr als ein Beispiel. Er ist der Herr. Und wir haben das schon gelesen. Klick mal bitte einmal weiter. Ich muss sie ein bisschen schneller machen. Schreibt einfach Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Und Philipper 2, 9 bis 11. Kannst du weitermachen? Genau. Kannst gleich noch einmal weitermachen, dann sind die Bibelverse und dann kann man das noch lesen. Philipper 2, 9 bis 11. So, und ich lese einfach Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ich finde, das ist so eine herrliche Stelle. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Zu Ehre Gottes, des Vaters. So, und dieser Tag wird kommen. Und ich freue mich auf diesen Tag. Wenn alle Knie, unsere, die sich freuen darauf, vor ihm beugen werden. Und all derer, die sich nie vor ihm gebeugt haben, sich werden beugen müssen. Und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Über alles. Der Herr sei zu Ehre Gottes des Vaters. Und hier dieser Gedanke. Er hat ihm einen Namen gegeben. Erinnert ihr euch, ich habe euch gesagt, ihr sollt euch merken, dass Gott seinen Namen so oft gebraucht. Als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er immer wie gesagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der rechte Weinstock. Oder wie hier oben steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Ich Bin ist ja der Name Gottes. Wenn Jesus das auf Hebräisch gesprochen hat, hat er gesagt, Jahwe. Dann sagt er das. Oder denkt an die Geschichte, als Jesus gefangen genommen wird im Garten Gethsemane. Diese ganzen Kriegsleute kommen und er sagt, wen sucht ihr? Und die sagen, wir suchen Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin's. Er sagt, Jahwe. Und die fallen alle runter. Fallen alle auf den Boden. Weichen zurück und fallen auf den Boden. Weil hier der Name Gottes gebraucht wird. Christus hat den Namen Gottes. Das ist der Name. Jesus heißt ja im Hebräischen Josua. Joshua. Und das bedeutet, Rettung ist in dieses Jahr ist wieder Jahwe. Rettung ist in Jahwe, in Gott. So, das ist der Name, den Christus vollkommen gemacht hat. Der Name, in dem sich alle Knie beugen wollen, sollen. Und Apostelgeschichte 4, ich lese das nochmal schnell. Apostelgeschichte 4, 9 bis 12, klick mal bitte weiter. Bin schon zu weit. Hier ist ja die Geschichte, hier werden Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat verhört von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und die werden gefragt, in welchem Namen habt ihr das gemacht? Und ich lese den 12. Vers, und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein Name unter der Erde, unter dem Himmel, den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. So, auf diesem Planeten, unter diesem blauen Himmel, unter dem dieses Menschengeschlecht wohnt. Schalt mal bitte weiter. Noch weiter. Ist den Menschen kein anderer Name gegeben mehr? Es gibt keinen Namen, in dem wir Rettung finden können, in dem wir selig werden können. So, und lasst uns das vor Augen halten. Wenn wir in den folgenden Tagen sprechen werden, Das ist das, was ich euch in dieser Stunde noch mitgeben möchte. Wisst ihr, Jesus, das ist so ein Flock, den ich hier in die Mitte reinrammen möchte. Jesus, das ist das, worum es in diesen Tagen drehen sich wird. Er. Und das ist das Ziel, in das wir gestaltet werden wollen. Und jetzt erinnert euch nochmal, ich habe gesagt, dieses Ziel ist realistisch. Wisst ihr, die Latte hängt nicht so drüber, dass wir drunter laufen können. Die Latte hängt in 10 Kilometer Höhe. Wir schaffen dieses Ziel nie. Und das ist gut und das ist richtig so. Das ist Gottes Prinzip. Weil er soll die Ehre dafür haben, wenn er uns in sein Ebenbild gestaltet hat. Und damit kommen wir zu diesem dritten Teil. Machen wir weiter. Die Gleichgestaltung. diese wichtige Frage, die ich mit euch klären möchte, eigentlich die einzige Frage, die ich jetzt noch mit euch besprechen möchte, ist, wenn Gott dieses Ziel von Ewigkeit her festgelegt hat, wenn nur er uns in sein Bild gestalten kann, was ist dann unser Job? Warum beschäftigen wir uns damit? Wird er das nicht sowieso machen? Denken wir nochmal an dieses Blatt Papier, das der Künstler abmalt. Da gibt es ein schönes Porträt. Klick mal einmal weiter. Ja, genau. Ein schönes Porträt. Und jetzt malt er das ab. Was kann das Blatt Papier dafür, dass der Künstler dieses Porträt drauf macht? Der Unterschied ist, wir sind kein Blatt Papier. Wir sind lebendig. Wir haben Angst. Wir haben einen Willen. Und wir halten nicht still, wie ein Blatt Papier stillhält. Und das ist unser Teil. Das müssen wir lernen. Kennt ihr dieses Lied, Lasst uns danken, statt zu klagen? Da gibt es so eine schöne zweite Strophe. Dort heißt es, wenn Gott uns Geduld will lehren, schickt er die Gelegenheit, schickt uns Menschen, die uns stören. Sind wir dann zum Dank bereit? Hier hat jemand beobachtet, wie Gott das macht, dass wir seinem Bild ähnlich werden. Klick mal bitte einmal weiter. Genau. Wisst ihr, Gott arbeitet an uns nicht, während wir schlafen. Das wäre so schön gewesen. Wir wachen auf und sind etwas ähnlicher Christus. Wir wachen auf und wir sind noch etwas ähnlicher Christus. Er macht das, während wir leben. Schickt uns Menschen, die uns stören. Wenn er uns Geduld will lehren. So. Und da ist die Frage, wir können stillhalten und wir können nicht stillhalten. Wir können diese Geduld lernen oder auch nicht. So, wir haben einen Einfluss darauf, ob Gott dieses Bild in uns gestalten kann oder nicht. Und das ist ganz wichtig, dass ihr bereit seid, euch verändern zu lassen. Wisst ihr, es gibt Menschen, und wir hatten auf dem Weg hierher in dem Auto gesprochen, die sagen, ich bin so, wie ich bin. Ich bin halt so, ich bin ungeduldig und ich stehe dazu. Wisst ihr, aber das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Das ist nicht das Ziel, das Gott für unser Leben hat. Er will, dass wir geduldig werden. Und ich möchte noch einmal, dass wir verstehen, wie Gott daran arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wie die Künstler an Bildern arbeiten. Mich hat das fasziniert, weil ich bin ein Ingenieur, ich würde ein Bild irgendwie von links nach rechts malen oder von oben nach unten oder von der Mitte nach außen. Aber ein Künstler, der macht das irgendwie ganz anders. Der malt zuerst das linke Auge, dann macht er das Ohr, dann macht er den Kinn, dann macht er die Mundpartie, dann macht er das rechte Auge, dann wieder das linke Auge, die Feinheiten, dann macht er die Nasenspitze. So, mal hier, mal da, mal da, mal da, mal da, mal da. Und das Bild entsteht langsam. Und dann hört er irgendwann mal auf und sagt, oh, ey, das ist fertig. Wisst ihr, und so arbeitet Gott an uns. Er geht nicht vor und sagt, okay, Früchte des Geistes ist Liebe, Friede, Freude. Ja, das sind ja die Eigenschaften Christi. Also macht er erstmal die Liebe vollkommen, dann den Frieden, dann die Geduld. Sondern er arbeitet mal hier, mal da an uns. Und unsere Aufgabe ist zu verstehen, hier arbeitet Gott an mir. Uns stille zu halten. Und wenn Gott an uns arbeitet, dann tut das manchmal weh. Wenn Gott an uns arbeitet, dann ist das manchmal so, dass es uns keinen Spaß macht. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Achtet auf diese Dinge. Wisst ihr, wenn Dinge laufen nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt, fragt, Herr, arbeitest du gerade an mir? Menschen fragen immer, Herr, warum? Nicht in diesem, was willst du mit mir machen, sondern sind so beleidigt auf Gott. Aber dass wir, wenn uns Dinge begegnen, manchmal Schweres begegnet, manchmal auch sehr Gutes begegnet, was wir überhaupt nicht erwartet haben, dass wir innehalten, dass wir fragen, Herr, was ist das hier? Was erwartest du von mir? Wenn wir die Schwierigkeiten gehen, dass wir da weitergehen. Wir versuchen immer so schnell wie möglich aus dem Schmerz raus. Wir wachen mit Kopfschmerzen auf und erster Gedanke ist, wir wollen davon sofort loswerden. Aber wenn du morgens mit Kopfschmerzen aufwachst, frag den Herrn, Herr, warum? Und Gott wird das antworten. Gott antwortet mir. Ich bin in dieser Vorbereitung aufgewacht morgens und hatte Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber nachts gehabt. Und Gott zeigt. Gott zeigt es ihr, was er machen will, was ich lernen soll. Und Gott wird euch das zeigen. Und dann, klick mal noch einmal weiter. Noch einmal weiter. Das war jetzt mit den Augen und der Nase und so weiter. So. Ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt. Suche Christus in seinem Wort. Das ist der letzte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte für die praktische. Beschäftigt euch in dem Wort und sucht Christus. Sucht seine Eigenschaften. Sucht seine Herrlichkeit. Wir finden das viel im Neuen Testament, aber glaubt mir, wir finden Christus so oft im Alten Testament. Mir ist das so groß geworden. Wenn es von Josef heißt, dass ohne seines Wort kein Hand und kein Fuß sich in Ägypten bewegen durfte, das ist Christus. Ohne seinen Willen bewegt sich hier keine Wolke, kein Fuß, keine Hand von einem Mensch. Wenn Esther zu dem König eingeht und der König sein Zepter gegen sie neigt, dann ist das Christus, der an unserer Stelle zu Gott kommt und ihn bittet und Gott das Zepter neigt der Gnade und uns das Heil schenkt. Wenn Simson das Tor rausreißt und auf diesen Berg hochbringt und das runterwirft, dann ist das Christus, der das Kreuz auf Golgatha getragen hat. Sucht Christus. Lasst ihn einfach dieses, was ihr seht, in euch wirken. Durch sein Wort. Und so, haltet die Augen offen. Seid stille. Seid bereit, euch verändern zu lassen. Und jetzt komme ich zu dem Schluss. Und ich spreche zu denen, die Kinder Gottes sind, die im Blut des Lammes reingewaschen sind, weil das ist ihr Ziel. Für diejenigen, die noch nicht im Blut des Lammes reingewaschen sind, die haben ein anderes Ziel. Ihr Ziel des Lebens, das sie jetzt erreichen müssen, ist das Kreuz. Aber wenn du Gott dienst, dann möchte ich, dass du eins verstehst. Ich habe in diesen vergangenen 90 Minuten geredet, um euch klar zu machen, dass euer Leben ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist, dass ihr umgestaltet werdet in dieses Herrliche, in dieses Vollkommene, in dieses gewaltige Bild, das Christus uns hinterlassen hat, das Bild seines Vaters. Und ich glaube, es ist deutlich, ich hoffe, dass es deutlich rübergekommen ist, dass wir, dass ich mit meinen Kräften und ihr mit euren Kräften dieses Ziel nie erreichen werdet. Aber dass wir Aufgaben haben. Und das sollt ihr mitnehmen. Mach mal bitte die nächste Folie. Noch eine. Wenn das noch nicht das Ziel deines Lebens ist, dann mach es zu deinem Ziel. Schreib dir das auf. Denk daran. Erinnere dich regelmäßig. Mach es zu deinem Gebet. Wisst ihr, wenn diese zwei Dinge, das ist, was ihr von dieser Stunde mitnimmt, dann ist für mich das Ziel erreicht. Mach es zu deinem Gebet. Und an dieser Stelle möchte ich euch warnen, das ist ein gefährliches Gebet. Das ist ein Gebet, das Gott auf alle Fälle erhören wird. Weil wir haben vorher gesehen, das ist der Wille Gottes. Und wenn wir, ich lese das jetzt nicht, wenn wir darum beten, in 1. Johannes 5 ist ja die Stelle, wenn wir unsere Bitten sind nach seinem Willen, dann wissen wir, dass wir diese Bitten haben, sagt Johannes. So, das ist sein Wille. Und wenn wir das zu unserem Gebet machen, dann wird Gott das machen. Und nur ein Gedanke, Jesus ähnlicher werden, heißt Jesus im Tode ähnlicher werden. Und wenn wir an den Tod Jesus denken, dann war das kein einfacher Tod. Das heißt, wir können damit rechnen, wir können davon ausgehen, dass unser Tod, wenn wir ihm im Tode ähnlicher werden, kein einfacher Tod sein wird. nicht ein leichtes Hinübergehen, sondern das kann der schwerste Kampf in unserem ganzen Leben werden. Aber es lohnt sich. Also macht das zu eurem Gebet und dann seid bereit. Geht jeden Weg, den Gott euch führt. Lernt bereitwillig und lasst dein ganzes Wesen umgestaltet werden in das herrliche Wesen des Sohnes Gottes. Und ich glaube, wenn heute 200 junge Leute dieses Ziel fassen, sich nach diesem Ziel ausstrecken, wirklich ernst darum bitten, dann wird Gott mit diesen 200 Menschen die Grundfesten der Hölle zum Erzittern bringen. Und ihm sei die Ehre dafür. Amen.